Onada, die Wissenschaft von Gott, das Srimad Bhagavatam, wurde mir von der höchsten Persönlichkeit Gottes in aller Kürze verkündet. Und es wurde in dieser knappen Form als die Anhäufung seiner vielfachen Kräfte gesprochen. Bitte führe diese Wissenschaft selbst weiter aus. Erläuterung. Das Bhagavatam in knapper Form, das in etwa einem halben Dutzend Versen von der Persönlichkeit Gottes gesprochen wurde, die später noch erscheinen werden, ist die Wissenschaft von Gott und die potenzielle Repräsentation der Persönlichkeit Gottes. Da der Herr absolut ist er nicht verschieden von der Wissenschaft von Gott, dem Srimad Bhagavatam. Brahmaji empfing diese Wissenschaft unmittelbar vom Herrn selbst und ergab sie an Narada weiter, der seinerseits Srila Vyasadeva auftrug, sie weiter auszuführen. Das transzendentale Wissen vom höchsten Herrn ist also keine gedankliche Spekulation weltlicher Besserwisser, sondern unverunreinigtes, ewiges, vollkommenes Wissen, dessen Ursprung jenseits des Bereichs der materiellen Erscheinungsweisen liegt. Das Bhagavad Purana ist daher die unmittelbare Inkarnation des Herrn in der Form transzendentalen Klanges. Und man sollte dieses transzendentale Wissen vom echten Stellvertreter des Herrn in der Kette der Schülernachfolge empfangen. Das heißt, vom Herrn zu Brahmaji, von Brahmaji zu Narada, von Narada zu Vyasa, von Vyasadev zu Shukadev Goswami, von Shukadev Goswami zu Sutta Goswami. So wird die reife Frucht des vedischen Baumes von einer Hand zur nächsten gereicht, ohne dass sie durch einen plötzlichen Fall vom höchsten Zweig auf die Erde beschädigt wird. Solange man daher nicht die Wissenschaft von Gott, von dem echten Stellvertreter, der oben erwähnten Schüler nach Folge hört, wird es einem schwerfallen, diese Wissenschaft von Gott zu verstehen. Diese Wissenschaft sollte man niemals aus dem Mund berufsmäßiger Bhagavatam-Vortragskünstler hören, die ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie die Sinne ihrer Zuhörerschaft befriedigen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Dishtarine Jaya Sri Krishna Chaitanya in Kürze von der höchsten Persönlichkeit Gottes empfing. Und es ist eine Unterweisung in dem Text drin. Er bittet Narada, diese Wissenschaft selber weiter auszuführen, weil die Botschaft des Bhagavatams, die Brahma empfangen hat, wirklich nur ganz kurz ist. Es sind nur 4 Verse. Aber diese vier Verse sind, weil sie absolutes Wissen sind, also göttliches Wissen, unglaublich tief. Und er sagt, Brahma sagt dazu Narada Muni, bitte sei so gut und weite das aus, erkläre das, erläutere das. Und so wurde dann aus den ursprünglichen vier Versen des Bhagavatams schließlich, nachdem noch andere große Seher dieses Thema erweitert haben, 18.000 Verse. 18.000 Verse. Das ist ganz schön erweitert worden. Narada Muni sagt dann weiter im Text 52, ist doch nicht Narada Muni, Brahma sagt dann weiter, dass Narada Muni ein Prediger des Bhagavatams werden sollte, mit großer Entschlossenheit. Bitte beschreibe die Wissenschaft von Gott mit Entschlossenheit und in einer Weise, die es den Menschen ermöglicht, transzendentalen, hingebungsvollen Dienst für Hari, die Persönlichkeit Gottes, zu entwickeln, der die Überseele eines jeden Lebewesens und der Summum Bonum Ursprung aller Energien ist. Also bitte beschreibe es mit Entschlossenheit, besonders, dass Menschen anfangen können, nachdem sie das hören, gehört haben, hingebungsvollen Dienst zu Sri Krishna zu leisten. Und im Text 53 da, der wird dieses Kapitel beenden und auch den Abschnitt im Bhagavatam, sagt Lord Brahma etwas über die Spiele des Herrn und über das, wie man das Bhagavatam hören sollte. Jiva Goswami unterweist, dass man regelmäßig Kontakt mit dem Bhagavatam haben sollte, täglich. Und so etwas Ähnliches hören wir jetzt auch. Die Taten und Spiele des Herrn in Verbindung mit seinen verschiedenen Energien sollten in Übereinstimmung mit den Lehren des höchsten Herrn beschrieben, gewürdigt und gehört werden. Wenn dies regelmäßig mit Hingabe und Achtung geschieht, dieses Hören von den Spielen des Herrn, ist es sicher, dass man aus der täuschenden Energie des Herrn herauslangt. Man wird also durch das Hören frei vom Maya, Hare Krishna. Da muss ich jetzt mal den Kopf schütteln. Nun, in dem Text, den wir heute haben, wird gesagt, dass das Bhagavatam die Anhäufung von Krishnas vielfachen Kräften ist. Es ist also so, dass in dem Bhagavatam verschiedene Energien oder Kräfte enthalten sind. Wenn wir zum Beispiel in Kontakt kommen mit einem Kraftwerk, einem Stromwerk, werden wir da unglaublich viel Volt haben, die wir nutzen können. Ich weiß, als wir mit der Goranga Bhajan Group on Tour waren, brauchten wir so viel Strom, so viel Watt, um unsere Riesenanlage aufzudrehen, damit die bedienten Seelen entsprechende Volumen in den Solarplexus gesteuert bekamen. Dass wir neue elektrische Leitungen bauen mussten in den Osthallen. Die mussten richtig. So ist auch das Bhagavatam, sagen wir mal, eine richtig Kraftleitung, wo die Anhäufung von Krishnas Energien durchkommen können. Wenn man zurück zu Krishna kommen will, dann braucht man spirituelle Kraft. So mit unseren Fähigkeiten und Neigung schaffen wir es nicht, ganz besonders nicht im Kali Yuga und ganz besonders nicht in den nächsten 2 Jahren. Man braucht dafür spirituelle Kraft und spirituelle Energie. Und ein intelligenter Devotee muss wissen, wo er das herkriegen kann. Nicht, als wir damals unsere Touren machten und brauchten wir Mahavirya, der dicke Elektrokabeln gelegt hat, um die Kraft zu kriegen, die wir brauchten, um eben unsere Anlage betreiben zu können. So muss auch ein Devotee intelligent wissen in dieser Zeit, wo er Kraft bekommen kann, spirituelle Kraft, um auf der spirituellen Ebene fest verankert zu bleiben, nicht etwa in Schwanken und Wanken zu kommen durch die vielen äußeren Umstände, besonders auch durch den eigenen Geist, vor allem mit den westlichen Sanskaras von vielen vergoldeten Leben ist. So das Bhagavatam ist eine solche Kraftquelle für ein Devotee. Warum? Die Antwort auf diese Frage ist, dass das Bhagavatam eine Art von Inkarnation von Krishna ist. Und zwar seine literarische. Als Krishna den Planeten verließ, sah er, dass wir in eine unglückliche Zeit hineinsteuern. Ihr müsst wissen, als Krishna noch auf dem Planeten war und mit seinen Lotusfüßen, in denen der Blitz, der Fisch und das Chakra und der Lotus eingedrückt sind, die Erde verschönerte. Als Krishna noch auf dem Planeten war, konnte Kali nicht in die Atmosphäre der Erde eindringen. Doch so wie Krishna den Planeten verließ, kam Kali, der lange gewartet hatte, in die Erdatmosphäre und auf den Planeten. Doch bevor Krishna wegging und sozusagen uns diesen machtvollen Psychoregenten überließ, jemand, der die Psychologie beeinflussen kann, ist ein Psychoregent, das ist ein neues Wort. Nicht bevor er uns sozusagen dem Kali überließ, inkarnierte er sich in Form einer heiligen Schrift des Bhagavatam, um auf diese Art und Weise die Menschen weiter mit Dharma und Jnana zu versorgen. Das heißt, dem Verständnis von dem, was unsere religiöse Pflicht ist, und auch dem Verständnis von spirituellem Wissen. Dieses Geheimnis wird im ersten Kanto, drittes Kapitel, Text 53 in den folgenden Worten erklärt. Krishne svadham upagate dharmo jnanadivisa kalau nashadrishamesha purana kodunodita. Das Bhagavad Purana ist leuchtend wie die Sonne. Und es ging auf, begleitet von Religion und Wissen, nicht Dharma und Jnana und so weiter, gleich nachdem Shri Krishna in sein Reich zurückgekehrt war. Menschen, die durch die tiefe Finsternis der Unwissenheit im Zeitalter des Kali die Orientierung verloren haben, sollen von diesem Purana Licht empfangen. Nicht? Also das Bhagavatam ist wie eine zweite Sonne. Die erste Sonne ist die Krishna-Sonne, Krishna-Chandra. Dann die zweite Sonne ist das Srimad Bhagavatam und unter ferner Liefen geht die Sonne, die wir jetzt langsam in unserem kleinen Golokadam-Tal sichtbar wird. Die spirituelle Sonne, die Krishna-Sonne, die Spirit und das Srimad Bhagavatam sind wichtiger als als eine materielle Sonne, weil sie uns, den gefallenen Seelen, Licht gibt, das nötige Licht, was wir benötigen, um zurück zu Krishna zu gelangen in unsere ewige spirituelle Heimat. Vollkommenes Glück ohne Störung und ohne behindert zu sein, kann nur erreicht werden, indem man seine ursprüngliche Beziehung zu Krishna wiedererlangt. Und das Bhagavatam hilft uns dabei, dieses vollkommene spirituelle Glück zu erlangen. Im 7. Kapitel des 1. Kantos heißt, also wird beschrieben, was geschieht, wenn jemand richtig dem Bhagavatam Gehör schenkt. Yasyam vaishuyamanayam krishna paramapurushe bhakti utpatyate pumsa shokamoha bhayapaha. Indem man einfach dieser vedischen Schrift Gehör schenkt, entsteht sogleich ein Gefühl für den liebevollen Dienst zu Shri Krishna. Man kriegt das gewisse Feeling für den Service. Und dann, was das Feuer des Klagens, der Illusion und der Angst löscht. Wir leben im Sangsara Dhavanala. Dhavanala heißt Waldbrand. Und dieser Waldbrand, das Feuer des Waldbrands, wird erzeugt durch das ständige Klagen, die Illusion und auch die Angst vor der Zukunft. Das ist ein ständig brennendes Feuer, welches, wie soll ich mich ausdrücken, sehr stark ist und sehr intensiv brennt. Und das ist das Leid. Wenn man jetzt mit Krishna in Kontakt kommt, indem er mit seiner Inkarnation in Kontakt kommt, wird dieses Feuer der Illusion und des Klagens, der Ängste, der persönlichen Ängste, gelöscht werden, indem man einfach Kontakt mit Krishna hat. Krishna ist wie die Sonne, die auf einen unreuen Ort scheinen kann und ihn desinfizieren kann. Genauso kann Krishna, wenn er in unserem Geist aufgeht und entsteht, auch unreine Dinge, Haribol, Dayalu, Haribol, sorry, Freunde, muss man grüßen, kann auch unreine Dinge, die wir dort haben, beseitigen. Was sind die unreinen Dinge im Geist? Es sind Anattas, die wir seit vielen Zeiten, unvordenklichen Zeiten, angesammelt haben und die dort miefen und stinken und uns in unser spirituelles Leben hineindampfen. Nicht? Es ist so, dass wir uns so gewöhnt haben an diese Dinge, wie Lust, Gier, Neid, Zorn, diese Ängste und diese Klagen, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Es gibt Menschen, wenn die ins Bad gehen, dann mögen sie ihren eigenen Dampf riechen, der ekelhaft wirkt auf andere. Nicht? Das ist es. So haben wir es gelernt, diese unreinen Dinge in unserem Geiste zu verfolgen und ihnen nachzugehen. So will man das. Und so haben wir es gelernt, immer in Illusionen zu kommen und immer Ängste zu haben. Was wird passieren? Was wird passieren? Und haben es gelernt, nicht in der Gegenwart Gottes zu sein, zu fühlen und auch uns auf diese Art und Weise frei von Ängsten zu bewegen. Doch durch das Hören vom Bhagavatam ist es möglich, dass diese unreinen Dinge im Geiste aufgelöst werden und auf diese Weise das Feuer des Klagens, der Illusion und der persönlichen Existenzängste und Zukunftsängste und Persönlichkeitsängste und Lebensunterhaltsängste, alle Arten von Ängste auf diese Weise gelöst werden. Durch die Gegenwart Krishna. Nun aber, wie soll man hören? Jeder, der eine Vorlesung gibt in einem Tempel, weiß, dass 60% der Zuhörer nicht richtig zuhören können. Das fällt auf nach 20 Jahren Vorlesungen im Hare Krishna Tempel, nicht? Das ist, die Zuhörer sind oft sehr unkonzentriert oder es erreicht sie nicht in der tiefsten Ebene, der tiefsten Schicht der Persönlichkeit. Nun, die Antwort wird in einer Erläuterung von Srila Prabhupada gegeben und dort heißt es, Man kann nur, man muss aufmerksam das Bhagavatam hören, sonst nützt es nichts. Sonst ist es fast wie ein Bandwurm, dieses Beispiel wurde mal gegeben. Wenn man einen Bandwurm hat und isst, wird man dick, aber nicht genährt. So ist es auch, wenn man spirituelle Themen hört, aber nicht wirklich aufmerksam zuhören kann, dann scheint es so, als würde man hören, aber das nährt einen nicht, dieses Thema. So, aufmerksam zu hören ist eine wirkliche Kunst. Wenn ihr mal wirklich versucht, aufmerksam zu hören, werdet ihr merken, wie schwierig das ist. Zumindest für einen wie mich. Aufmerksam zu hören geht nur, wenn man rein im Geist ist. Wenn da so viele unreine Dinge herumspucken, ist es wahnsinnig schwierig, aufmerksam zu hören. Nun, rein im Geist sein kann man nur, wenn man rein ist in den äußeren Handlungen des Essens, des Schlafens, der Verteidigung und der Sexualität. Wenn man da unrein ist, dann ist es nicht richtig möglich, einen reinen Geist zu haben. Und dann ist es nicht möglich, mit gespannter Aufmerksamkeit dem Bhagavatam zuzuhören. Nun, das Hören über transzendentale Themen ist unglaublich wichtig. Und es gibt zwei Gründe dafür. Ein erster Grund ist, darüber habe ich in Padayatra und Heidelberg gestern gesprochen. Man muss sich das mal vorstellen. Transzendentaler Klang ist eine reale Substanz. In dieser Welt denken wir wenig darum, weil man sagt, Worte sind Schall und Rauch. Einfach nur, es ist nicht so wichtig, Worte oder Klangschwingung. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe 1 Million Mark. Dann würde Vishwadev zu Recht sagen, ja, können wir da mal einen Bruchteil von sehen hier auf Goloka da? Er würde erst diesem Ausspruch, ich habe 1 Million Mark frei zur Verfügung, vollen Glauben schenken, wenn ich dieses Geld in Scheinen, 200 Mark Schein ist glaube ich das höchste Schein, 1000 sogar, 1000 Mark Schein, produziere in der Öffentlichkeit am besten. So, das ist berechtigt, denn in der materiellen Welt sind Worte tatsächlich Schall und Rauch. Man kann so viele Sachen sagen. Ich liebe dich. Aber was bedeutet das schon heutzutage? Vielleicht kurz ein paar romantische Gefühle für kurze Zeit, aber dann, ich habe schon gehört, 50% der Leute lassen sich scheiden nach nur 3 Jahren Ehe. Also es bedeutet nicht so viel, Schall und Rauch. Aber das, was in der materiellen Welt so unbedeutend ist, ist in der spirituellen Welt total bedeutend. Wort oder Klang ist identisch mit der Substanz. In Sanskrit sagt man dazu, Binatvam Nama Naminoho. Der Name ist nicht getrennt, Binna heißt getrennt, von dem, was durch ihn bezeichnet wird. Also Worte in der spirituellen Welt sind nicht nur Informationsträger, die entweder wahr sind oder falsch sind, meistens nicht so wahr wie man. Worte in der spirituellen Welt sind Substanzen, sind Wirklichkeiten, sind Realität. Gestern in Heidelberg habe ich ein verhautes Lila von Krishna erzählt, wo er einfach nur etwas sagt und das wird plötzlich, entsteht plötzlich. Transzendentale Klangschwingung ist etwas ganz Besonderes. Und unsere Bewegung im Grunde genommen beruht darauf, dass wir es lernen, mit dieser transzendentalen Klangschwingung in Berührung zu kommen, richtig Gemeinschaft zu pflegen. Es ist, wie gesagt, nicht so eine einfache Angelegenheit. Man muss sich dazu schon richtig einstellen. Es ist wirklich eine Wissenschaft, um den vollen Nutzen der transzendentalen Klangschwingung zu erhalten. Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist, dass hier zum Beispiel in diesem Raum wie soll man sich treffend ausdrücken, Radioschwingungen sind von Radio Saarbrücken oder Radio Luxemburg. Aber nur jemanden, dem es gelungen ist, sich richtig da einzutunen mit einem entsprechenden Empfangsgerät, ist es möglich, diese Radiosendung auch, sagen wir mal, zu empfangen und dann auch zu hören. So ist es auch mit transzendentalem Klang. Nur in dem aufrichtigen, suchenden Herzen, das von Demut und dem intensiven Wunsch, Wissen zu erlangen, geschwängert ist oder damit ausgezeichnet ist. Nur so können wir die transzendentale Klangschwingung erhalten. Wenn wir alle diese Maschine, unser Herz, richtig benutzen könnten, würden wir immer die transzendentale Klangschwingung aufnehmen können. Und wir würden frei sein von allen Ängsten, würden frei sein von allen Klagen und wir würden frei sein von allen Illusionen. Wir wären nicht verwehrt. Erst wenn wir es lernen, uns richtig, diese transzendentale, es ist eine Wissenschaft, Prabhupada hat es wiederholt gesagt, diese transzendentale Wissenschaft des Nada Brahmans, des transzendentalen Klanges, wenn wir uns dem richtig nähern, erst dann ist es möglich, in Kontakt mit Krishna in der materiellen Welt zu sein und auch frei zu werden von diesen Peitschen des materiellen Daseins, diesen ständigen Klagen und ständigen Illusionen und immer diese Ängste hat. Es gibt in der Welt Therapien, wo Patienten mit Klang therapiert werden. Und das hilft bei Schizophrenie. Wir selber, ich weiß nicht, ob ihr davon Kenntnis habt, mit unserer Nityananda-Gruppe wurden von den psychiatrischen Anstalten Serbiens eingeladen, als da noch ein Chef war, der sehr offen war für spirituelle Dinge, und wir wurden gebeten, Klangtherapie zu machen. Das hat total funktioniert. Wir haben so Fälle verschiedene, das waren Experimente, bis hin zur schweren Schizophrenie wurden gegeben, und da haben die zugehört, wie wir da gesungen haben, Mama Mana Mandire, und unsere Evergreens Jairate, und so weiter. Und das hat echt geklappt. Also wir haben richtig Urkunden gekriegt. Und eine wichtige Tour, wo wir am Abend 10.000 Leute hatten, finanziert durch die Gelder, die wir aus dieser Arbeit eingesammelt haben oder eingesackt haben. Nicht? Also toll. Wenn wir von einer tieferen Schizophrenie geheilt worden wollen, nämlich der Identifizierung der ewigen Seele mit dem physischen Körper, wirkt auch diese Klangschwingungstherapie. Allerdings muss man diese Wissenschaft lernen. Sonst, wie gesagt, hört man, und man hat so viel gehört und man wird richtig wie dieser Bandwurm-Mensch. Der Bandwurm ist bläht sich da auf, nicht? Und man ist so voll, man sagt, das kenne ich alles schon. Habe ich so oft gehört, das hat noch gar nicht geklappt bei mir. Jetzt müssen wir Psychologie hören. Freudkater. No. Dies ist eine Wissenschaft, die hat über tausende von Jahren gewirkt. Krishna ermutigt Arjuna, er sagt, wie die Alten in vergangenen Zeiten solltest du dieses unvergängliche Wissen, so unvergängliches, nicht am Kommen und Gehen, des Yogas erlernen und auf diese Weise transzendentale Liebe zu mir erlangen in deinem Herzen. Sagt Krishna zu Arjuna. So, Das ist ein Punkt zur Erläuterung dieser Texte. Und ich möchte jetzt ein bisschen Krishna-Katha noch erzählen, weil wir immer ja davon reden. Und es war toll, wir hatten Padayatra, hatten wir eine sehr nice Übung gemacht. Wir hatten einfach Devotees ermutigt, ihre Fragen auch also so intensiv wie möglich zu stellen und in einen blauen Wundereimer zu tun. Sterne, es war unser Sterneneimer, da war Mond und Sterne drauf in der Maserung. Und dann haben wir uns hingesetzt am Bodensee, ach, unter eine deutsche Eiche. Nee, das war es nicht. Ich hatte es gedacht, das war es. Ich habe mich denn erkundigt. Es war ein anderer Baum und hatten im Schatten des Baumes für 3 Stunden Fragen und Antworten gemacht, die wir gezogen hatten auf dem Wundereimer. Die erste Frage war, warum gibt es in ISKCON keine weiblichen Gurus? Kann ich mir noch erklären, kann ich mich noch deutlich daran erinnern. Und dann waren einige Fragen, und dann war die Frage, warum wird so wenig über Krishna gesprochen? Waren da tolle Fragen, aber auch jetzt nicht nur kritische Fragen, aber auch kritische Fragen. Und es wurde uns nicht langweilig. Nach 2,5 Stunden habe ich gefragt, könnt ihr noch? Und dann haben viele Ja gesagt. Ich weiß nicht, ob sie es mir zur Liebe gesagt haben, aber jedenfalls haben sie es Ja gesagt. Und ich habe dann gesagt, ja, aber ich kann nicht mehr. Und wir mussten es dann abbrechen, weil der Sprecher ermüdete. So. Und als diese Frage so kam, habe ich gedacht, wenn ich nach Goloka Dham bin, werde ich als erstes ein Krishna-Lila erzählen. Eins, was mir besonders gut gefällt und was ich auch gerne in der Öffentlichkeit mitteile. Wie ihr wisst, wollte Radharani und Krishna immer zusammen sein. Doch, da sie sich im Parakya Bhava befinden, einer sehr gesteigerten Form des Austausches zwischen Mann und Frau. Deswegen gab es ständig Hindernisse zu überwinden, um dieses Treffen zu ermöglichen. Auch in dieser Welt so, wenn Freundschaften zur Selbstverständlichkeit werden, verlieren sie an Würze und an Anziehungskraft. Deswegen Freunde, die lange Zeit Freunde sein wollen, bemühen sich immer wieder in diese Freundschaften intensive Momente hineinzutragen, intensive Diskussion, intensives Hinterfragen und Auseinandersetzen mit Themen. So, in Radha Krishna Lila ist dieser Parakya-Bhava so, dass das Haupthindernis ist, dass Srimati Radharani verheiratet ist mit Abhimanyu und die Mutter von Abhimanyu, Yatila, und ihre Tochter Kutila ständig wittern, dass Radharani eigentlich mit Krishna zusammen ist. Yatila bedeutet die Verstrickte. Nicht? Also die ist ständig am Plan, wie kann ich das aufdecken und wie kann ich das lösen. Nun, ihre Tochter Kutila folgt ihr genauestens. Also diese beiden sind absolut verstrickend. So, eines Tages, damit Radha und Krishna sich treffen konnten im Verborgenen am Ufer der Yamuna, sagte Radharani, dass sie, es war Januar, ein besonderes Gelübde auf sich nehmen wollte, die Kraft der Keuschheit zu intensivieren. Und sie wollte zur Yamuna gehen. Und jeder, der weiß, Winter, Januarmonat, zur Yamuna gehen und baden, da friert einem alles ein. Nicht? Und deswegen kam auch niemand mit und so weiter. Nun, Krishna sagte auch, ich will auch ein besonderes Gelübde auf mich nehmen und werde jeden Morgen zwischen 6 und 7 Uhr ein Bad in der Yamuna nehmen. Der absolute, das sind fast Minustemperaturen gibt es. Dieses Jahr war Vrindavan so intensiv kalt, dass viele alte Leute einfach zurück ins ewige Vrindavan gegangen sind. Wurde ihnen zu kalt. So, Januar ist einfach too much. So, Kutila dachte sich gerade daran, will ein Gelübde auf sich nehmen am Yamuna um zur Januarzeit, dass irgendwas ist da nicht in Ordnung. So, sie ging dann zwischen 6 und 7 Uhr mal nach Nandagram. Und Krishna hatte natürlich Nandagram propagiert, ich bin zwischen 6 und 7 Uhr nicht da, ich bin an der Yamuna. Der fragte so beiläufig, ach, ich wollte nur mal so mich beiläufig orientieren. Wo ist Krishna eigentlich? Ach, weißt du nicht, unser Vatsa macht ein Bad in der Yamuna. Zwischen 6 und 7 Uhr ist er sehr entsagt. Er will so Sukritis durch Tapa will er Sukritis erwerben, also besondere Kräfte. Ah, sagte Kutila und wusste schon wieder alles. So ging sie an dem gleichen Morgen, ich weiß nicht, am gleichen Morgen oder den nächsten Morgen, jedenfalls ging sie eines Morgens hin und kam ganz versteckt näher, wo sich Radha und Krishna und die Sakis trafen. Sie hatten eine wunderschöne Laube gebaut, die dekoriert war mit den wunderschönsten Blumen. Und dort saßen Radha und Krishna zusammen in dieser Laube. Und Krishna schmückte Radharanis Haar mit wunderschönsten Blumen. Sie waren in einem vertraulichen Austausch. Krishna hatte für alle Fälle, oder die Sakis hatten für alle Fälle, eine Gopi auf die Bäume geschickt, die schaute, ob irgendein Intruder kam, der da reinkam. Und die kleine Gopi rutschte den Baum runter und lief hin zu Radha und Krishna und alarmierte sie. Kutila, Kutila, die Verstrickende kommt. Und nach diesem Alarmwort wollte sich Krishna aufmachen und verschwinden. Krishna hat ein entsetzliches Problem, zu verschwinden, sagen wir mal, spurlos zu verschwinden. Denn von seinem Körper geht ein solcher Wohlgeruch aus, dass selbst wenn Krishna verschwindet, nicht, dass er weg, dass man das noch riecht. Manche von euch modernen, die Vaishnavis benutzen sicherlich ein starkes Parfüm manchmal, nicht? Und wenn die dann weg sind, dann riecht man das. Hier war so und so. Nicht? So, bei Krishna ist es so, dass er sein Körperduft ganz von Natur aus so wunderschön und anziehend ist, dass jeder, der es wahrnimmt, sofort angezogen wird zu Krishna und nur noch an Krishna denken kann. Krishna ist wegen seiner transzendentalen Eigenschaften allanziehend. Der eine ist sein his fragrance. Nicht ein Duft. Es riecht so eine Mischung aus verschiedenen Blumen und Moschus und Dinfu, Aguru, wunderschönsten Düften sind es. So, Krishna verschwand, aber als Kutila kam, roch sie diesen unwiderstehlichen Duft. Sie ging zu Radharani und sagte, ja, ich weiß es, hier war Hari. So, sagte Radharani, du bist aber unglaublich witterungsfähig. Danke, dass du uns warnst vor Hari. Hari bedeutet nämlich in einer zweiten Auslegung Löwe. Wir müssen hier wohl schnell weggehen, weil ein Löwe wohl hier in der Nähe ist. Wir haben ihn nicht gesehen, aber du hast ihn wahrscheinlich gerochen, weil du so ein Geruchsorgan hast, so ein untrügerisches. Und alle Gopis, Kutila die Dobe, wir haben keinen Löwen gesehen hier. Hast du einen gesehen? Zeichne uns doch. Aber du riechst ihn wahrscheinlich. Kutila fühlte sich unwohl in dieser Gemeinschaft von Gopis, die sie auslachten, und ging dann zurück und dachte, dass wir müssen es aufdecken. Nun, auf dem Wege trat plötzlich hinter einem Busch Abhimanyu, der Ehemann Radharanis, hervor. Jedenfalls dachte Kutila das. Die Person, die hinter den Buschen hervortrat, war niemals anderes als Krishna, der sich verkleidet hatte als Abhimanyu. Und Krishna sagte als Abhimanyu mit verstellter Stimme, was machst du denn hier, Kutila? Ja, was machst du denn hier, Abhimanyu? Sagte Kutila. Eins meiner Kälber ist weggelaufen und ich suche das hier gerade, sagte Krishna in verstellter Stimme. Was machst du? Ach, ich versuche gerade Krishna wieder mal zu überführen, aber das geht nicht so einfach. Ich persönlich weiß, dass Krishna mit Radharani unter dem Vorwand eines Gelübdes Gemeinschaft hat zwischen 6 und 7 Uhr an der Yamuna. Ich weiß es, ich hab's gerochen. Und wenn das so ist, sagte der als Abhimanyu verkleidete Krishna, dann werde ich jetzt sofort nach Mathura gehen, Kamsa informieren und ihn mit einer Armee zusammen hinbringen nach Yavat, wo das Haus von Radharani ist. Wahrscheinlich. Ich werde dir nämlich Folgendes sagen. Krishna ist solch ein Halunke. Er wird gleich so nach einer halben Stunde oder so ankommen am Hause von Radharani und er wird sich verkleidet haben als Abhimanyu. Und er wird dann Einlass begehren, um mit Radharani Gemeinschaft zu haben. Yatila, und du solltest dich auf dem Balkon postieren, einen Riesenhaufen mit Kuh dumm nehmen und dann mit unflätigen Worten und Fluchen den Kudung auf diesen als Abhimanyu verkleideten Krishna schleudern. Und ihr solltet nicht dezent sein. Ich weiß, der Halunke wird kommen als Abhimanyu verkleidet. Gut, sagte Kutila, ging hin, informierte Yatila über alles. Sie bauten einen riesen Geschosshalde auf mit allem Unrat. Und wenig später kam der unschuldige Abhimanyu, der echte, der Mann von Radharani, zurück. Radharani war inzwischen auch zurück im Hause. Und Yatila und Kutila ließen ganz nah rankommen. Komm schon, Bürschchen, komm direkt unter den Balkon. Und als es da war, ließen sie diesen Kuhfladen ab. Mit Gras und mit Flüchen. Du Mistviech! Und alles Mögliche. Und Abhimanyu schaute nach oben. Kriegte gerade von seiner Mutter eine rein. Mutter, ich bin's, Abhimanyu, dein Sohn. Hast du eine Umkehrung des Gemütes erfahren über Nacht? Ach, du Mistkerl, sagte Kutila. Schlatsch! Nimm das hier. Kutila, erkennst du mich nicht? Bist auch du ganz von Sinnen geworden? Platsch! Und so ging, musste Abhimanyu die Flucht ergreifen. So ein bisschen später. Ein bisschen später kam Krishna, der immer noch als Abhimanyu verkleidet war, und sagte, kam dieser Schwindler Krishna vorbei, der als Abhimanyu verkleidet war. Ja, sagte Kutila, danke, dass du uns den Tipp gegeben hast. Wir haben ihn total vermöbelt und verflucht. Der kommt hier nicht so leicht wieder vorbei. Und dann ist ja alles okay, sagte der als Abhimanyu verkleidete Krishna und ging Anjatila und Kutila vorbei zu Haribo. Das macht Krishna in der Spirituellen Welt. In der Spirituellen Welt gibt es keine Sorgen. Dort gibt es keine Ängste. Dort gibt es den Herrn, der einen liebevollen Austausch mit seinen Devotees pflegt. Auch mit Yatila und Kutila. Diese Ängste und Sorgen und Klagen sind Anzeichen von Kuntaloka, nicht von Vaikuntha-Loka. Es ist das Symptom des Aufenthaltes in der materiellen Welt. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Feuer von Shoka, Moha und Bhaya, Klagen, Illusion und Ängsten zu überwinden. Das ist, dass man sich mit der spirituellen Welt und mit Krishna in der spirituellen Welt verbindet. Und das ist möglich, indem wir mit Aufmerksamkeit das Bhagavatam hören, regelmäßig, und indem wir mit Aufmerksamkeit den heiligen Namen chanten. Eines meiner, sagen wir mal, Aha-Augenblicke im Krishna-Bewusstsein war ein Brief von Srila Prabhupada, den ich schon als junger Bhakta einmal las. Es war damals die Angewohnheit von Devotees, ihre Zweifel in langen Briefen zu formulieren und an Prabhupada zu schicken. Ist Tulsi eine Person oder viele Personen? Ich bin total verwehrt. Und Prabhupada antwortete diese Fragen. Nicht? Und Prabhupada hat das einmal kommentiert. Diese Westler stellen so viele Fragen. Man muss gallonenweise Blut schwitzen, um einen zum Krishna-Bewusstsein zu bringen. Hat das mal geschrieben. Nun, nach einem dieser Briefe hat Prabhupada die Antworten kurz beantwortet, kurz gegeben, und hat dann gesagt: Darf ich fragen, ob du den Hare Krishna Mahamantra ohne Vergehen chantest? Wenn man sich mit dem transzendentalen Klang richtig verbindet, die Wissenschaft des transzendentalen Klanges richtig beherrscht, ist man verbunden mit Krishna, und so viele Zweifel und Klagen und was weiß ich, Ängste oder einfach nur Fragen beantworten sich durch diesen Kontakt. Ich möchte jetzt zum Schluss meiner Vorlesung noch drei Geheimnisse offenbaren von Srila Prabhupada. Ich möchte zunächst einmal das Geheimnis vorlesen, wie man erfolgreich ist im Kali Yuga, in seinem spirituellen Leben. Da möchte ich das Geheimnis vorlesen, wie man spirituelle Kraft erhält. Und dann möchte ich das Geheimnis vorlesen, wie man kein Opfer von Maya wird. Interessieren euch diese drei Dinge? Haben die Relevanz für euer spirituelles Leben? Gut, dann habt ihr mich ermutigt. Das Geheimnis, erfolgreich zu sein im Kali-Yuga. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein legt Nachdruck ganz allein auf das Chanten des Hare Krishna-Mantras. Diejenigen, die nicht das Erfolgsgeheimnis für dieses Kali-Yuga wissen, beschäftigen sich unnötigerweise in der Entwicklung von Wissen, der Praxis des mystischen Yogas oder die Ausübung der fruchtbringenden Aktivitäten oder nutzlosen Entsagungen. Hier stellt Srila Prabhupada sehr deutlich, das Chanten des Hare Krishna Mahamantras, das richtige Chanten, als das Erfolgsgeheimnis für das Kali Yuga vor. Nun geht es um das Geheimnis, wie man spirituelle Kraft erhalten kann. Das ist ja ein Riesenthema. Wie kann man über die Jahre hindurch diese Begeisterung und diesen Enthusiasmus vertiefen, den man hatte, als man das materielle Leben ausgelöscht hat, nicht? Also abgeschnitten hat sich davon. Das Geheimnis des Erfolges wird davon abhängig sein, ob du deine spirituelle Kraft erhalten kannst, indem du regelmäßig chantest und den regulierenden Prinzipien folgst. Nebenbei und nebenbei noch den Gospel predigst. Auf diese Weise wirst du ohne ein Hindernis weitergehen. Ein Mensch im spirituellen Leben oder im Krishna-Bewusstsein muss regelmäßig in zwei private Räume seines Herzens schauen. Der erste Raum ist, wie ernsthaft und gut ist sein Sadhana, seine eigenen spirituellen Bemühungen. Und das zweite ist, wie ernsthaft und gut ist er damit beschäftigt, spirituelles Wissen weiterzugeben an andere. Das sind beide Räume, die müssen ständig gefüllt sein. Unser eigener Sadhana, dieser Raum muss gut aufgefüllt werden, wie eine Vorratskammer. Und das zweite ist, dass man Jiva Daya, Barmherzigkeit zu anderen Lebewesen zeigt. Die ganze Philosophie von Krishna-Bewusstsein lässt sich für diejenigen, die einfach sind und einfach denken wollen, so wie ich, in drei Regeln zusammenfassen. Nama Ruchi, Vaishnav Seva und Jiva Daya. Ich werde es nicht für euch übersetzen. Wenn ihr interessiert seid, werdet ihr die älteren Devotees fragen und das dann rausfinden. Nama Ruchi, Vaishnav Seva und Jiva Daya. So werdet ihr ein bisschen begierig werden, es herauszufinden für euch. So. Und das wieder kann man auf zwei Dinge reduzieren, auf die Einhaltung des eigenen Sadhans und dann darauf, andere zu versorgen und anderen zu helfen, indem man predigt zu ihnen und ihnen hilft im spirituellen Leben. Nun, und jetzt kommt als letztes, wir haben gehört, wie man erfolgreich ist im Kali Yuga, chanten, wir haben erfolgreich den Geheimnis des Erfolgs, um unsere spirituelle Kraft zu erhalten, gehört. Das waren zwei Dinge, ihr werdet euch bestimmt daran erinnern. Und der dritte Punkt ist, wie können wir sicher sein, dass wir nicht in Maya fallen? Wir haben viele gute Devotees verloren an die illusionierende Energie in der Zeit, die bestimmt irgendwann mal wieder auftauchen werden. Aber wie können wir sicher sein, dass wir nicht in Maya fallen? Ich finde diese Antwort von Prabhupada so genial. Ich habe es heute Morgen gesehen, ich gedacht habe, ich will noch ein bisschen was zitieren über die Geheimnisse. Das ist aus einer Vyasa-Puja-Aufführung von Prahladananda Maharaj, der hier so Prabhupada-Zitate gebracht hat. Super Vyasa-Puja-Aufführung. Und das besteht nur aus Geheimnissen, die Prabhupada offenbart hat. Und ich habe so geguckt, the secret of not being a victim of Maya. Und gedacht, was könnte das Geheimnis sein? Mal sehen, ob ich selber drauf komme. Und ich muss euch ehrlich sagen, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise beantworten. Was würdet ihr sagen? Was ist das Geheimnis, kein Opfer von Maya zu sein? Immer an Krishna zu denken und ihn nie zu vergessen. Keine Vergehen zu machen. Demut zu üben. Deine Brüder. Sich immer bewusst sein, dass Maya auch mir im Gesetz genickt sind. Nicht nur denen da draußen, den Kamis. Den Wunsch zu haben, erstmal kein Opfer zu sein. Vertrauen zu haben. Die Haltung des Genießens und Kontrollierens aufzugeben. Ich würde sehr gerne auch von den Sankirtan Devotees Beiträge haben, weil ihr habt ständig mit der materiellen Energie zu tun. Hier ist unser super General gegen Maya, ja. Gemeinschaft mit Devotees, das ist deine Erfahrung? Ja. Die sagen einem Bescheid. Hallo? Ja. Wir müssen ein Opfer von Krishna werden. Wie macht man das?
Ja, dass man sein ganzes Leben als Opfer
man muss sein ganzes Leben sehen als Opfer, um ihn zu erfreuen. Boah, das ist hier aber der Royal Standard, den du hier hast. Ja. Ja, sehr gut. Also herzlichen Glückwunsch für diese Antwort. Also ich wollte es nicht in irgendeiner Weise schmälern, den Mukunda. Versuchen, den Anweisungen des spirituellen Meisters nachzukommen. Es wird in der Zukunft wichtig sein, dass wir da fragen, dass wir, wie soll ich mich ausdrücken, Antworten, tief verwirklichte Antworten haben. Hört euch mal Prabhupads Antwort an. Sie hängt sehr an mit zusammen mit dem, was du gesagt hast, eine demütige Haltung einzunehmen. Es ist bekannt in der deutschen Literatur, Stolz kommt vor dem Fall. Actually ist nicht deutsch. Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn man stets sorgsam bedacht ist, was das Herunterfallen betrifft, und zu Krishna betet, dass man nicht herunterfällt, weil Maya größere Kraft hat, dann wird Krishna einem die Spezialprotection geben, den Spezialschutz. Dies war der Rat von Krishna an Arjuna. Arjuna war ein großer Kämpfer, ein Staatsmann, aber zur gleichen Zeit ein großer Devotee. Ein Staatsmann und Militärkommandeur hat wenig Zeit, die Routinearbeit des hingebungsvollen Dienstes zu machen. Krishna riet ihm jedoch, sich in seiner occupational, seiner berufsmäßigen Pflicht zu beschäftigen und zur gleichen Zeit immer an Krishna zu denken. Das ist das Geheimnis, kein Opfer zu werden von Maya. Ich finde, das ist so sehr dem Zeitgeist entsprechen. Nicht? Wir stehen in einer neuen Phase des Krishna-Bewusstseins. Wir werden sie in der nächsten Zeit, müssen wir unser Krishna-Bewusstsein auf eine neue Ebene erheben und auch machen sich viele Gedanken. Und ich finde hier diesen Ratschlag unglaublich tief, auch für Manager. Es geht hier um Occupational Duty, die man ausführen muss, Pflichten, die man hat, Haushälterpflichten zum Beispiel, die anders sind als Sannyasi- und Brahmachari-Pflichten, die man ausüben will. Und dass man sich, ich will jetzt mal das Schlagwort in den heutigen ISKCON sagen, richtig situiert. Und zur gleichen Zeit immer an Krishna denkt. Das heißt, es ist nicht so einfach an Krishna zu denken, wie ich zum Beispiel im Grihastha Ashram nicht so Ashram-mäßig das aufziehe, also Ashram ist ja eine heilige Institution, dann wird es für mich, wird der Geist von so vielen Dingen erfüllt sein, dass ich nicht an Krishna denken kann. Wenn ich aber diese beiden, wenn ich zur gleichen Zeit nicht, wenn ich mich richtig situiere, entsprechend meiner, was ich tun möchte für Krishna und was mir leicht fällt für Krishna zu tun, und dann an Krishna denke, also ein erfülltes, glückliches, spirituelles Leben habe, dann kann man kein Opfer von Maya werden. Unsere Prediger oder unsere älteren Devotees wissen, dass ein Großteil des Leides, welches Devotees vor ihnen ausbreiten und wo sie um Lösungen bitten, darauf zurückzuführen ist, dass sie sich noch nicht richtig situiert haben. Das ist übrigens nicht so einfach im Kali-Yuga, also haltet durch. Aber darauf müssen wir eine Aufmerksamkeit errichten und dann, wie soll man sich ausdrücken, immer an Krishna denken. Zur gleichen Zeit, das ist wichtig, nicht eins jetzt nur noch situieren und nicht mehr an Krishna denken, nicht parallel. Das Laufen. Er kommt leider total zu spät. Gerade fertig geworden. Ich Ich will deswegen nochmal, weil unsere einige Devotees zu spät gekommen sind, eine Zusammenfassung geben. Wir hörten also ein bisschen von der Wissenschaft des transzendentalen Klangschwingung. Es wurde besonders Wert darauf gelegt, diesen Klangschwingung zu lernen, die richtig zu Hare Krishna. Nein, you are thirsty, Subal, in the temple room. This is the first time I see a devotee picnicking in the temple room. It is a new thing. Hare Krishna. Your life will viel andere Sachen werden vorkommen. So, die Sache ist, wir müssen die transzendentale Klangschwingung jetzt richtig einstellen. Jetzt müssen wir uns einstellen, um diese transzendentale Klangschwingung zu bekommen und auf diese Art und Weise dann wirklich frei werden von der Illusion des materiellen Daseins, die uns umgibt. Sie ist in der Luft, sie ist in den Bäumen, sie ist in unserem Brain und in unserer Frisur. Überall. Ob Sika ist oder was auch immer. Sie ist wirklich alldurchdringend. Also die kann nur aufgelöst werden durch das richtige Hören über Krishna. Und durch das Absorbieren des transzendentalen Klangschwinges. Wir hatten ein paar Ratschläge gehört, wie man das machen kann. Die Handlungen müssen rein sein und im Dienste Krishna stehen. Dann ist der Geist rein. Und dann kann man auch an Krishna, kann man das richtig aufnehmen, nicht? Und so weiter. Und wir hatten dann noch ein bisschen ein Krishna-Lila gehört, um ein bisschen ein Beispiel zu geben, wie es in der spirituellen Welt ist, ohne Klagen, einfach Nektar-Lilas. Und wir hatten dann noch gehört, zum Schluss, einige Geheimnisse, um im spirituellen Leben stark und erfüllt zu sein. Gut, damit bin ich an ein vorläufiges Ende gekommen, vorläufig, weil vielleicht noch einige Fragen zu den Themen existieren. Hare Krishna, ich muss sagen, ich bin sehr froh, hier wieder in Goloka Dham zu sein. Wenn ich ein bisschen intensiv predige, seid mir nicht böse, das ist man gewöhnt, wenn man draußen ist und ist zu den Leuten, die über Krishna etwas wissen möchte und einem solche Fragen stellen, die wollen das hören, diese intensiven Themen. Und es war 2 Monate Nektarmonate, weil ich eins gemerkt habe in meinem spirituellen Leben. Ich möchte das gerne auch so persönlich sagen, weil wir uns ja auch persönlich kennen. Ich habe jetzt eine formelle Vorlesung gegeben, aber als Person ist mir sehr, sehr klar geworden, es sind richtig, ich möchte fast dankbar sagen, mit großer Dankbarkeit, ein Gnadengeschenk von Krishna. Dass es so nektarhaft ist, wenn man sich einfach auf seinen Service für Guru und Krishna fixieren kann und einfach dabei achtet. Ich meine, als Prediger haben wir Kontakt mit so vielen negativen Dingen. Nicht? Manchmal gibt es Leute, die wollen einen verhauen und so weiter. Nicht? Dass man einfach seinen Geist reinhält, frei von Klagen und Illusionen und Ängsten, indem man ihn einfach mit dem Thema Krishna, in das Thema Krishna vertieft. Nicht? Dann, diese beiden Dinge sind mir sehr aufgefallen in den letzten 2 Monaten. Sein Service, sein Geist mit Krishna-bewussten Themen vertiefen, dann ist man sehr, dann kann selbst der Körper schreien vor Schmerz. Das macht dann, das segelt man drüber weg. Hare Krishna. Gut. Habt ihr irgendwelche Fragen? Shairishi produziert eine große Rockoper. Wusstet ihr das? Der Versuch wird unternommen, eine große CD, eine CD rauszubringen, wo schließlich dann Pink Floyd mit begleitet instrumental. Coralida hat solche Pläne. Und sie haben Produzenten in London. Und unsere eigene Shairishi wird singen.
Nein?
Nein,
wir werden jetzt professionelle Musiker, Sänger,
Sänger. Ach so. Oh. um den großen Durchbruch dann zu kriegen. Ja, es ist ein Schritt nach vorne, ein gewagter Schritt, alles oder nichts, oder? Stell dir mal vor, Pink Floyd. I'm playing my dice and I will win, I have won. Und dann riesen Videoschirme, wo das alles gespielt wird. Naja, mal sehen. Ja, deine Frage, sorry. Ja. Ganz gleich, wenn auch wer, was es nun ist, wenn jemand klagt, müssen wir ihm helfen. Nicht, ob er aus Illusion klagt oder wenn er sagt, Krishna, mein Krishna, wo bist du? In jedem Fall. In dem Fall wurde eine Austrennung klagt. Narottamdas Thakur sagt, dass es hier sechs starke Emotionen gibt, die er in Krishnas Dienst beschäftigen will. Lust, Gier. Und eins davon ist Klagen. Das ist eine sehr starke. Habt ihr schon mal richtig geklagt? Also richtig, ich meine jetzt nicht so, also richtig, dass es von Herzen kommt. Das ist eine sehr starke Emotion, die dafür sorgt, dass Tränen entstehen und der Körper zittert und so weiter. So, dieses Klagen können wir einsetzen im Krishna-Bewusstsein, diese Neigung zu klagen, indem wir uns traurig vorkommen. Also, dass Krishna nicht in unserer Nähe ist. So sagt Narottamdas Thakur. Und wenn jemand klagt, sollten ein Devoti Mitgefühl haben für ihn sorgen. Wisst ihr, dass jeder Mensch 60 Liter Tränen im Leben verweinen wird? 60 Liter. Das ist wie ein größeres Aquarium. Weil es so viel Anlass zu klagen in dieser Welt gibt. Und diejenigen, die ein bisschen mehr am Meer gebaut bauen, nicht, die werden vielleicht auf 100 kommen. Es gibt manche, die leiden nicht so, klagen nicht so viel. Es gibt andere, die klagen mehr. 60. Im Bhagavatam gibt es darüber einen schönen Vers. Das heißt, dass in dieser Welt gibt es einen Ozean von Tränen der bedingten Seelen. Wir müssen weinen. Wer versucht, glücklich zu werden in der Welt, warum willst du eigentlich glücklich werden? Das geht nicht hier. Das ist ein falscher Ort. Alles Klagen kommt daher, weil wir denken, an diesem Ort glücklich zu werden. Das geht nicht und es geht nicht seit vielen Leben. Und von diesem Klagen ist ein ganzer subtiler Ozean aus Tränen da, der täglich gefüllt wird von Menschen, die in der Illusion leben, ohne Krishna glücklich zu werden. Und das müssen wir füllen, da müssen wir helfen. Wir als Bewegung müssen erstmal sorgen, die Tränen der Kinder, die Tränen der Frauen, die Tränen der Kühe wegzuwischen. Es ist interessant, solange Menschen leiden durch uns und wir kein Mitgefühl für sie entwickeln, werden wir selber auch nicht geheilt werden. Es gibt wir hatten Vishwatma Prabhu, der Farmer, einmal Erlebnis über Kühe einmal genannt, die beschützt werden müssen. Also Kühe, Brahmanas, Frauen, Kinder sind alle in der Kategorie derjenigen, die beschützt werden müssen. Brahmanas, Vaishnavas, nicht je. Und der hat mir ein Erlebnis gesagt, was mir unglaublich eingegangen ist. Und ich glaube, als du Tempelpräsidentin warst auf der deutschen Farm, hast du das auch vielleicht auch so gesehen. Da war eine Kuh, die hatte so einen Huf, der mit Dorn, der so zu sehr gewachsen war, zu tief also ausgewachsen, und die hinkte, das tat ihr weh. Und er wusste, ich muss dieser Kuh den Huf schneiden, behauen, sagt man, glaube ich. Aber er kam nicht dazu. Er hatte immer was anderes zu tun. Und nach einiger Zeit entwickelte er eine Narbe, eine offene Wunde am Fuß. Nun zuerst entsetzliche Schmerzen gehabt und ist zum Hospital gegangen, hat Salbe, Hamelis-Salbe aufgetragen, die Wunden schließen soll, und alles Mögliche getan. Aber das wurde größer und größer, bis er eines Tages gesagt hat, egal, ich habe so viel zu tun, ich mache jetzt den Huf der armen Kuh. Und schnitt den Huf, also behaute den Huf, half ihr da. Und schon am Abend hatte er das Gefühl, einfach vom Schmerz her, Schmerzempfinden, dass sich da irgendwas tat in der Wunde, was Positives. Und diejenigen, die viele Übel gehabt haben, wissen, wenn man so über den Berg ist und es fängt an, die ersten Signale der Gesundheit. Und das wurde dann besser und besser, bis es ganz verheilt war. So müssen wir auch in unserer Bewegung sehen, dass die Wunden, die da sind, im Gemüte der Devotis, geheilt werden, auf die eine oder andere Art und Weise, dann wird es der Bewegung bestimmt auch gut gehen. Weil das ist ein Ansatz. Es gibt auch noch andere Ansätze, aber das ist ein wichtiger Ansatz. Wo auch, ja, ihr wisst ja, habt heute ein Meeting, und mit dem Meeting ist auch eines von Shri Vishnupads Äußerung, hatte darüber geschrieben im Brief, dass das eine seiner Schwerpunkte sein wird in seinem Service. Wenn wir sagen, Klagen, Illusion und so weiter, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Eins ist, verurteilen, das zu sagen, und eins ist, dass man versucht, es aufzudecken und helfend aufzudecken, um Menschen darauf hinzuweisen, du musst zu Krishna. Das ist die einzige Möglichkeit. Es gibt ein verurteilendes und ein helfendes Aufdecken von Klagen und Illusionen. Ich weiß es aber nicht, ob ich genau das getroffen habe, was du gesagt hast. Du wolltest über Mitgefühl etwas hören. Ich kann dir drei Schritte des Mitgefühls nennen, die ich sehr gut finde. Ich muss sagen, ich habe das aus der buddhistischen Tradition. Und das ist interessant, die sind so unpersönlich, aber die haben gute Sachen über Ahimsa und Mitgefühl. Du musst zunächst einmal das Leid eines Menschen verstehen. Warum leidet der? Dann musst du den Wunsch haben, im Herzen etwas zu verändern, und dann musst du etwas tun, um zu verändern. Diese drei Schritte finde ich sehr praktisch, ist einfach, kann man sich leicht merken und kann damit wirken. Wenn man nämlich nicht versteht, warum jemand leidet, dann kann das Mitgefühl ganz schön heavy werden. In der materiellen Welt ist es so, dass sich einer gut findet, wenn er über dem anderen steht, und ein anderer schlecht ist, wenn er unter einem anderen steht. So, wenn du predigst zu jemandem, dem es schlecht geht, so dass er nach oben kommt und sich dann plötzlich über andere stellt, dann hast du ihm den schlechtesten Gefallen erwiesen, den du tun kannst. Also du musst verstehen, warum leidet denn jemand? Und wie kann man das lösen, dass der nie wieder leiden muss? Nicht einfach nur, mal geht's ihm gut, mal geht's ihm dann tut er wieder seine Möglichkeiten vergeuden und geht wieder nach unten. Up and down. Prabhupada sagt es so schön. Finde ich so nektarhaft. Happiness in complete perfection without any hindrance can be achieved only by our devotional relationship with Krishna. So ein schöner Satz. Glück in vollkommener Vollkommenheit und ohne ein Hindernis kann nur erreicht werden durch unsere hingebungsvolle Beziehung mit Krishna. Nun habe ich so lang geantwortet. Vielleicht, wenn ihr noch Fragen habt, werde ich jetzt sehr kurz antworten, weil ihr bestimmt auch. Es ist ein bisschen spät. Ich glaube, dann enden wir hier. Es ist 9:15 und 10 Uhr ist ein wichtiges Rennen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Ayago.